Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina, Kurswechslerin, und ich freue mich sehr, in der heutigen Episode Nele Riemann zu Gast zu haben. Nele und ich haben eine Gemeinsamkeit. Wir sind beide Psychologinnen. Und warum betone ich das so? Weil das Thema der heutigen Podcast-Episode ein psychologisches ist, jedenfalls vordergründig. Es geht um die dunkle Triade, das Böse im Menschen. Und diejenigen von euch, die uns schon länger verfolgen, die haben bestimmt den Satz im Ohr, dass wir sagen, ja, wer Helden und Schuldige sucht, der hat eine Situation noch nicht gut genug verstanden oder auch Verhältnisse prägen Verhalten. Was will ich damit sagen? Wenn wir Organisationsberatung denken und in der Praxis unterwegs sind, dann ist es normalerweise so, dass wir uns einzelne Charaktere für einen kurzen Moment mal wegdenken und wir viel weniger auf die Persönlichkeit gucken, als auf die Strukturen, die in Organisationen vorherrschen. Heute soll es aber mal ganz anders sein. Heute möchte ich in dieser Podcast-Episode mit Nele darüber sprechen, was es eigentlich für Organisationen und vor allem auch Menschen in Organisationen bedeutet, wenn im Kollegen- oder auch Vorgesetztenkreis Personen dabei sind, die starke Ausprägungen im Sinne der dunklen Triade besitzen. Was erwartet dich also in dieser Podcast-Episode? Wir besprechen, was die dunkle Triade überhaupt ist, an welchen Verhaltens- und Kommunikationsmustern im Arbeitskontext sich gewisse Verdachtsmomente ergeben, und wir erörtern die spannende Frage, ob Systeme, also spezielle Unternehmensformen, sogar Menschen mit der dunklen Triade begünstigen, sie hervorbringen, oder ob diese Persönlichkeiten von gewissen Unternehmensformen angezogen werden. Und zu guter Letzt ist es auch so, dass Nele noch den ein oder anderen spannenden Tipp verrät, wie in solchen Situationen in Unternehmen umgegangen werden kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören der neuen Podcast-Episode und wünsche euch einen guten Erkenntnisgewinn.
Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
So, Aufzeichnung läuft. Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Nele, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Wir haben letztes Jahr bei Kurswechsel eine Folge aufgenommen, die heißt die 200er-Episode. Mhm. Und da fragt, was mein Wunschthema ist. Und genau das hier heute, ich sag's noch nicht, ist mein Wunschthema. Deswegen freue ich mich tierisch, dass du da bist, um mit mir darüber zu sprechen. Und ich würde sagen, ich gebe jetzt mal den Ball an dich ab. Stell dich doch mal vor und dann hört man vielleicht schon raus, worum es heute gehen soll.
Genau, hallo Alina. Ich bin Nele Riemann aus Hamburg, bin Psychologin und arbeite seit 6,5 Jahren als Personalberaterin in der Firma HPECO und bin parallel dazu nebenberuflich noch als Coach selbstständig und freue mich, heute bei dir sein zu können. Einfach, weil ich da diesen Dialog zu sämtlichen Themen der Persönlichkeitspsychologie total schätze und ja, auch glücklich bin, da heute nach einem Jahr, dass du warten musstest, deine Ansprechpartnerin zu sein für dein Lieblingsthema.
Ja, genau. Einmal als Einordnung für die Hörer und Hörerinnen. Normalerweise ist es ja im Kurswechsel-Podcast so, dass wir uns vielfach auf, ich sag mal, die Organisationssoziologie beziehen und weniger auf den Menschen. Natürlich kommen auch immer psychologische Themen mit rein. Der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin weiß ja aber auch, dass insbesondere Arne und ich einen psychologischen Hintergrund haben. Wir haben das studiert und natürlich ist der Mensch in Organisationen ein absoluter Erfolgsfaktor. Und das Thema, was mich so sehr umtreibt, ist eigentlich die angepasste Psychopathie beziehungsweise alles das, was damit zusammenhängt. Also natürlich auch ein gewisser Narzissmus und Machiavellismus. Warum? Weil ich von Zeit zu Zeit feststelle, dass es Menschen in Organisationen gibt, in relevanten ich sag mal, Entscheidungspositionen, die von ihrer Wesensart schon sehr anders sind als Mitmenschen. Wir müssen gleich noch mal rausfuchsen, was dieses anders ist und was ist eigentlich normal. Aber genau darum soll es heute gehen. Also wir legen in dieser Podcast-Episode tatsächlich den Fokus mal sehr auf den Menschen. Und damit gucke ich dich mal an und sag doch mal, was verbirgt sich denn hinter dem Begriff der dunklen Triade? So sind wir ja ins Gespräch gekommen. Und was bedeutet das eigentlich auch in Abgrenzung zum Normal?
Genau. Also wenn ich da direkt drauf eingehen kann, du hattest gesagt, wir fokussieren uns auf den Menschen. Ich kann das ergänzen, der Art und Weise, dass wir uns heute auf die dunklen Seiten des Menschen fokussieren. Also uns mit dem psychologischen Konzept der Bösartigkeit auseinandersetzen. Und das ist 2002 geprägt worden mit dem Begriff der dunklen Triade. Triade steht für drei. Und das darf man sich so vorstellen wie drei überlappende Kreise. Und für jeder Kreis ist da eine dieser bösartigen Persönlichkeitseigenschaften, die im Kern eine Sache gemeinsam haben. Und das ist dann sozusagen die niedrige Verträglichkeit und dann einfach dann sozusagen ja antisoziale Haltung und Verhalten. Und diese drei Kreise, du hattest es jetzt schon gesagt mit den Begriffen, ist einmal dann sozusagen der Narzissmus. Es ist der Machiavellismus, der sich nochmal so stärker durch manipulatives Ausnutzen auszeichnet. Und dann auch nochmal das sehr bekannte Konstrukt der Psychopathie. Eng verbunden mit der Skrupellosigkeit. Genau. Und was man halt in der Forschung bislang gut ermitteln konnte, ist, dass diese drei zusammengehören. Sie sind irgendwie unterschiedlich, aber haben dann halt auch einiges gemeinsam. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man die auch, die drei zusammen betrachtet und sich jetzt nicht isoliert beispielsweise nur der Psychopathie widmen würde.
Genau, das fand ich auch nochmal cool. Das hatten wir auch im Vorgespräch so rausgearbeitet, weil die angepasste Psychopathie so mein Fokus war. Ich muss ja auch ehrlich gestehen, ich finde es ja auch nach wie vor ein bisschen gruselig, aber ich finde es total gut, dass du auch nochmal sagtest, lass uns das mal in diesem Dreiklang beobachten und natürlich arbeiten wir auch nachher raus, was bedeutet das denn eigentlich im Organisationskontext, woran erkenne ich das und was habe ich eigentlich für Möglichkeiten, darauf zu reagieren, wenn ich feststelle, interessantes Muster, was ich hier beobachte. Bevor wir darauf eingehen, habe ich eine Frage. Ich habe damals ja in der Persönlichkeitspsychologie meine Bachelorarbeit geschrieben und tatsächlich war da immer noch so der Stand, eigentlich wissen wir noch gar nicht genau, was Persönlichkeit eigentlich ist und wie stabil sich das überhaupt verhält, ne? Was kannst du denn in Bezug auf die dunkle Triade sagen? Ist das etwas, was jeder Mensch in einer unterschiedlichen Ausprägung hat? Oder ist es ein festes Persönlichkeitsmerkmal? Verändert sich das über die Zeit? Kannst du das nochmal erklären?
Genau. Erstmal ist das eine sehr komplexe, fast auch schon philosophische Frage mit der Stabilität von diesen Persönlichkeitsmerkmalen. Grundsätzlich erinnere ich mich da an meine Studieninhalte, dass es ja immer auch so eine Mischung aus Umwelt und dann sozusagen genetischer Prädisposition ist. 50-50-Mix in der Regel. Jetzt gibt es aber auch unterschiedlichste Persönlichkeitseigenschaften und wenn wir jetzt uns beispielsweise mal auf die Psychopathie fokussieren, dann haben wir da die Situation, dass da auch wirklich neurobiologisch, also von der Bauweise und Funktionsweise des Hirns, da einige Besonderheiten gegenüber dem in Anführungszeichen normalen Menschen vorliegen, sodass da von auszugehen ist, dass da der biologisch-genetische Anteil deutlich größer ist. Was natürlich dann die Folge hat, ist, dass es sich dieses Merkmal durch die Umwelteinflüsse weniger gut beeinflussen lässt. Und mit Umwelteinflüssen meine ich da beispielsweise Training, Coaching, vielleicht auch Therapie. Also dass wir gerade bei der Psychopathie wirklich von einem recht stabilen Merkmal sprechen. Und ansonsten verhält es sich natürlich so, dass die Psychologie mittlerweile davon ausgeht, dass so ziemlich jede Eigenschaft so dimensional gestaltet ist. Das heißt, dass es da dann schon dann sozusagen niedrigere Ausprägungen gibt und darüber sprechen wir heute ja. Also wir sprechen nicht über Persönlichkeitsstörungen aus dem klinischen Bereich, sondern über sogenannte subklinische Persönlichkeitsakzentuierungen vielleicht. Also Dinge, die man schon merkt, die in eine bestimmte unangenehme Richtung gehen, ohne dann in Anführungszeichen wirklich krankhaft zu sein.
Und wenn wir uns das jetzt mal nehmen, also bevor wir da tiefer einsteigen, kann das, glaube ich, nochmal helfen. Nicht, dass der Eindruck entsteht, das unterhalten sich jetzt hier zwei Psychologinnen und es muss viel Vorwissen geben. Lass uns doch nochmal, du hattest es ja eben angedeutet, ne, dass man sich das vorstellen kann wie drei Kreise und irgendwie gehört das zusammen und die überlappen sich auch. Ich würde vorschlagen, lass uns doch mal reinzoomen in die einzelnen Komponenten und du schilderst so ein bisschen, was ist denn kennzeichnend für zum Beispiel Narzissmus und für Machiavellismus, weil ich glaube, dann können wir eine schöne Ableitung davon treffen, wie man das eigentlich erkennt.
Genau, ja. Bevor ich dann sozusagen in die einzelnen Kreise einsteige, würde ich da nochmal so über den Kern sprechen. Und das ist ja das antisoziale Verhalten. Und woran macht man das fest? Das macht man daran fest, dass die betroffenen Personen die eigenen Bedürfnisse und Wünsche deutlich über die ihrer Mitmenschen stellen. Und dann ist es so, dass das dann halt unterschiedlich ausgestaltet ist. Also wenn wir auf den Narzissmus schauen, dann sind das Menschen, die überwiegend extravertiert sind. Also dann gerade im sozialen Kontext eine große Sichtbarkeit haben und da auch durchaus in der Lage sind, dann sozusagen sich charmant zu zeigen, tendenziell eher als charismatisch wahrgenommen werden und sich neben der Extroversion vielleicht auch durch eine gewisse Eitelkeit auszeichnen. Mhm. Genau. Das Ganze, wenn man dann eine Ebene tiefer guckt, dann was da auch gedanklich los ist, dann ist es auch eine gewisse übersteigerte und unrealistische Wahrnehmung der eigenen Bedeutsamkeit, die da auffällt.
Kann ich mir das also so vorstellen, dass das die sind, die in den Raum kommen und man nimmt sie wahr? Ja. Und vielleicht auch in so einem ersten Moment gar nicht unbedingt unangenehm, sondern dass man sich denkt, ach, das ist aber charismatisch. Es gab ja auch irgendwann mal dieses charismatische Leadership. Das ist so das Erste, was mir dazu irgendwie in den Kopf kommt.
Ich glaube, das
ne?
gibt es tatsächlich auch immer noch, wenn ich so auf meine berufliche Praxis schaue. Okay. Dann, da kommen wir später wahrscheinlich nochmal zu, dass es ja grundsätzlich auch einige Persönlichkeitseigenschaften gibt, die sich dann im Beruflichen auch positiv dann sozusagen bemerkbar machen können. Genau. Und was man zum Narzissmus noch sagen kann, das sind Menschen, die dann mit ihrem Charme auch recht schmeichelnd daherkommen können. Also wo sie sich dann da über Führung dann vielleicht auszeichnen können. Demgegenüber sind die Machiavellisten ein bisschen anders gestrickt üblicherweise. Das lässt sich am ehesten dann mit dem Bild des kühlen Taktikers in Verbindung bringen. Also jemand, der dann sozusagen die Dinge durchdringt, sein Fähnchen vielleicht auch ein bisschen mehr in den Wind stellt und gezielte Versuche unternimmt, seine Mitmenschen zu beeinflussen und zu beeinflussen mit dann sozusagen dem klaren Ziel der eigenen Nutzenmaximierung.
Okay, das heißt, das ist dann wirklich so jemand, der wie ein Schachspieler drauf guckt und sagt, so. Bauer auf nächstes Feld, so kann ich mir das vorstellen.
Genau, und in der Forschungsliteratur gibt es da auch noch den Begriff des sozialen Chamäleons. Also schon eine hohe Anpassungsleistung gegenüber unterschiedlichen Adressaten, um da die eigenen Ziele durchzusetzen. Und dann ist es auch noch so, dass den Machiavellismen eigentlich dann sozusagen sehr zynischer Blick auf Menschen dann sozusagen, dass das auch kennzeichnend ist. Also da eigentlich eher sozusagen eine negative Haltung an der Stelle. Genau, ja. Und dann bleiben wir dann sozusagen bei der Nummer 3, bei der Psychopathie dann nochmal hängen. Und da gibt es dann sozusagen noch die Ergänzung, dass das Menschen sind, die tendenziell etwas kaltherziger wirken. So skrupellos auch dann sozusagen auftreten können, impulsiv aber auch. Und eine hohe Stressresistenz in der Regel mitbringen. weil es da auch dann sozusagen Besonderheiten gibt mit den Hirnfunktionen, was beispielsweise das Empfinden von Angst angeht. Und dort haben wir dann auch die Tendenz, die Schuld nicht bei sich zu suchen, sondern auch gerne auf andere abzuwälzen, was allerdings auch typisch dann für die Machiavellisten auch ist, durchaus. Genau. Und jetzt hattest du vorhin nochmal den Begriff der angepassten Psychopathie angesprochen.
Ja.
Da würde ich gerne drauf eingehen, weil selbst ich als irgendwie ja, begeisterte Psychologin anfänglich nicht ganz wusste, was meint Alina jetzt damit. Ich kannte das eher dann sozusagen in der Unterscheidung primäre Psychopathie und sekundäre Psychopathie. Und die primäre Psychopathie, die ist dadurch gekennzeichnet, dass das Personen sind, die emotional relativ stabil sind. Das heißt, die haben diese Angstbefreitheit, Stressresistenz und auch ja dann sozusagen die Durchsetzungsfähigkeit in sozialen Kontexten. Allerdings ohne die massive Impulsivität und mangelnde Selbstkontrolle, die den sekundären Psychopathen zu eigen ist. Genau.
Ja, das ist gut, dass du da nochmal drauf eingehst, weil ich glaube, das wird auch unterschiedlich benannt, ne? Manchmal spricht man auch irgendwie von funktionaler Psychopathie. Ich bin in der Debatte mit einer Studienkollegin drauf gekommen, die ja in der JVA gearbeitet hat und da tatsächlich jemanden oder einen Insassen hatte, der klinisch auffällig war, genau in diesem Bereich. Und das ist natürlich dann eine große Unterscheidung, ne? Dass es einige Psychopathen gibt, die sich im Wirtschaftskontext gut durchsetzen können, weil sie nicht dazu neigen, irgendwie kriminell zu werden, weil sie ihre ja, Impulse besser unter Kontrolle haben. Und dann gibt es die andere Facette, ne? Kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf. Was ich so spannend finde, ist dieser Spruch, wie ging der noch? Also in jedem Psychopathen steckt auch ein Narzisst, aber nicht jeder Narzisst ist ein Psychopath. Und ich würde das gerne mal nutzen, um mit dir da nochmal auf diese Überlappung raufzugucken. Wie schaust du da drauf? Ist es tatsächlich so, dass immer dieser Dreiklang vorhanden ist oder ist es eher nicht so? Also
tatsächlich muss ich sagen, dass mir der Spruch bislang nicht bekannt war. Ich finde den spannend und muss da jetzt gerade auch nochmal selbst drüber nachdenken. Grundsätzlich hast du in diesem Kreismodell halt schon eine Überlappung zwischen Psychopathie und Narzissmus, die dann allerdings besagen wurde, dass das halt wechselseitig ein Stück weit zusammengehört, aber es natürlich auch nur eine kleine Überschneidung des Kreises ist. Genau. Ich würde da aber nochmal dagegen anführen, dass man ja gerade in der Psychopathie dann nochmal wirklich diese biologischen Auffälligkeiten hat. Währenddessen die Entstehung des Narzissmus eher dann sozusagen in der frühen Kindheit gesehen wird. Das heißt, es sind ganz unterschiedliche Wirkmechanismen, die da sozusagen zu diesen bösartigen Persönlichkeitsmerkmalen führen. Deswegen finde ich da dann sozusagen deinen Spruch gerade so ein bisschen ja, kontraintuitiv für mich.
Ja, ich habe das immer so verstanden, dass quasi die Psychopathie sozusagen die Steigerung oder die gesteigerte Form von den beiden ist, plus extra Merkmale, insbesondere weil diese hirnneurologische Auffälligkeit noch dazu kommt. Also wenn man ganz sicher gehen wollte, müsste man so eine Person ja wahrscheinlich irgendwie ins fMRT legen, aber du hast natürlich vollkommen recht. Natürlich gibt es Sachen, die sich da bedingen, also Empathiemangel und so weiter. Das finde ich, also kann ich gut nachvollziehen. Genau. Ja, zum Thema, hat das jeder Mensch ein bisschen? Dieses Böse?
Das Böse, auch dann sozusagen eine gute Frage und da natürlich die Frage, ab wann fängt es an, überhaupt als böse so richtig sichtbar zu werden? Denn ich würde sagen, dass gerade in unserer heutigen Gesellschaft schon jeder Mensch gewisse narzisstische Eigenschaften durchaus hat, weil das gesellschaftlich stark befördert wird durch diverse Einflüsse an der Stelle. Ob man da dann sozusagen einen niedrig ausgeprägten narzisstischen Wert direkt als böse bewerten würde, würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Ich würde aber auch ganz klar davon ausgehen, dass auch da du wieder diese Normalverteilung hast, die wir ja auch dann sozusagen aus der Intelligenz beispielsweise klassischerweise kennen, dass es welche gibt, die da sehr niedrig aufgestellt sind, welche sehr, sehr stark und ja, die Mehrheit einfach so in der Mitte liegt, relativ unauffällig. Genau.
Jetzt bist du ja Personalberaterin und hast das Privileg, viele Menschen kennenzulernen und viele Unternehmen zu sehen und eben auch zu beraten. Lass uns doch mal auf die Verhaltens- und Kommunikationsmuster gucken. Worauf achtest du denn, wenn du Unternehmen im Kontext der Personalauswahl und Beratung, berätst?
Genau, also da muss ich auch noch mal einwerfen, dass der Schwerpunkt meiner Arbeit dann eher dann sozusagen in dem Führen von Interviews liegt für beispielsweise Geschäftsführungspositionen, sodass da dann auch mein Hauptaugenmerk diesen Bewerbenden dann gilt an der Stelle. Und worauf achte ich da? Beispielsweise darauf, wie die sich auch selbst inszenieren. Es gibt da Geschäftsführungspersönlichkeiten, die in den Raum gehen und man da einfach sehr viel authentisches Auftreten wahrnimmt und direkt eine sehr gute Basis hat. Und es gibt andere Kandidaten, wo man dann erstmal denkt, so, hier bin ich Teil einer Inszenierung. So irgendeine Art von Bühne, die da jetzt dann sozusagen gerade aufgebaut wird und wo mir dann sozusagen schon die ersten Fragezeichen kommen würden, was da gerade denn los ist. Also das würde mich beispielsweise da für das Persönlichkeitsmerkmal des Narzissmus sensibilisieren, insbesondere auch wenn da dann eine 30, 40 Minuten Selbstvorstellung folgt, auch wenn das sozusagen anders gewünscht war. Und ich würde sogar so weit gehen, dass man das teilweise auch schon den Bewerbungsunterlagen entnehmen kann. Gewisse Tendenzen.
Weil dann der Lebenslauf extrem ausgeschmückt wird, oder woran würdest du es beispielsweise festmachen? Du schmunzelst schon.
Im Anschreiben erkennt man da einiges, wie stark da auch die eigene Persönlichkeit beispielsweise herausgestellt wird. Oder wie sehr da ein Bewerbender auch mit seinen Gedanken beim Gegenüber ist, bei der geschäftsführenden Persönlichkeit, die diesen Kandidaten dann vielleicht einstellt.
Spannend. Und du hattest ja vorhin schon gesagt, dass im Prinzip dieser Dreiklang aus Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie diesen antisozialen Kern fasst. Also wenn man das vielleicht etwas platt formulieren würde, es ist für die Person selbst weniger ein Problem als für die relevante Umwelt dieser Person. Also der Leidensdruck entsteht eher in der Umwelt als bei der Person selbst. Ist das so richtig?
Würde ich zunächst sagen, zugleich ist es allerdings auch so, dass wir alle nicht auf einer Insel leben. Und gerade dann sozusagen in einer Arbeitswelt, wo auch Zusammenarbeit und Kooperation und Austausch eine Rolle spielen, fällt das den Betroffenen an anderer Stelle auch vor die Füße. So kann sich dann auch sehr limitierend auswirken.
Du hattest ja auch gerade gesagt, dein Bereich in deinem Beruf ist primär auch das Führen von Interviews im höheren Management oder Geschäftsführungsebene. Und ich habe mal gelesen, dass insbesondere auf die Psychopathie bezogen wir so eine Verteilung haben von 1%, ne, gleich verteilt bei Männern und Frauen. Und dass dieser Anteil aber zum Beispiel in der Politik und im höheren Management, ich glaube, auf 10% ansteigt. Nagel mich nicht auf die Zahlen fest.
10%, also ich habe da noch die 3,5% grob in Erinnerung von amerikanischen Großunternehmen, genau.
Können wir sonst noch mal gucken, ob wir da irgendwie die eine oder andere Studie finden. Aber was ich jetzt interessant fand, war, dass man daraus ja ableiten könnte, ist das eigentlich ein Erfolgsfaktor, wenn ich die Hierarchie raufkrabbeln will in Organisationen. Also wir waren eher eben beim dysfunktionalen Teil und ich würde gerne mit dir einmal drauf gucken, bevor wir in das Dysfunktionale weiter eintauchen. Was ist denn das Funktionale daran?
So gehe ich erstmal auf deine Frage ein, was ist das Funktionale daran? Das Funktionale daran kann beispielsweise sein, wenn ich dann beispielsweise als Narzisst gesehen werden möchte, dass ich dann natürlich auch selbst eine hohe Motivation habe, sichtbar zu werden. Und das wiederum steht in dem Zusammenhang damit dann auch eher befördert zu werden, einfach weil die Person mit ihrer Leistung stärker wahrgenommen wird. Das ist das eine. Das andere sprachen wir schon an bei der Psychopathie mit der ausgeprägten Stressresistenz. Mhm. Und Furchtlosigkeit und ja, der Empathielosigkeit, die dann ja auch dann sozusagen die Rationalität unterstützen kann. Also wenn da wirklich dann sozusagen vernunftbasierte Entscheidungen gefragt sind, die dann vielleicht einzelnen Mitarbeitenden wehtun, in Anführungszeichen das Psychopathen, dort dann Menschen wären, die das recht gut umsetzen könnten. Genau, während das andere dann wahrscheinlich belasten würde. Genau. Und auch wenn wir jetzt nochmal auf den Machiavellismus raufschauen, dann ist das ja auch dann schon eine besondere positive Gabe, so adressatengerecht zu kommunizieren, sich da der Machteinflüsse dann bewusst zu sein. Genau. Mhm. Zugleich muss man da aber auch nochmal sagen, dass die Forschung zwar gezeigt hat, dass Machiavellisten sehr stark am Manipulieren sind, das aber nicht damit zusammenhängt, dass sie auch besonders gut darin sind.
Ach, und das ist sehr spannend. Wie das zeigt sich das dann?
Da wurden dann sozusagen auch Studienergebnisse zu präsentiert, was dann die emotionale Intelligenz angeht. Und da haben die dann eher schlecht abgeschnitten. Kann man sich auch vorstellen, wenn da Empathielosigkeit mit reinspielt, wie gut kann ich mein Gegenüber dann tatsächlich beeinflussen? Mhm. Und auch wenn da merkt, dass ich eigentlich so überhaupt nicht an ihm interessiert bin, sondern vielmehr darin, selbst weiterzukommen, so wie tiefgehend ist meine Gesprächsstrategie an der Stelle? Wie wirksam? Das sind dann nochmal Themen, genau.
Das ist ja mega spannend. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm. Gut, dass du das nochmal so sagst, weil ich habe gedacht, das korreliert total hoch, so dieses Bedürfnis, andere zu manipulieren und dann ja auch irgendwann eine Übung da drin zu haben und dass sie häufig auch sehr erfolgreich sind. Aber das finde ich gut, dass du das nochmal so rausstellst. Das ist ja echt sehr, sehr spannend. Okay. Und auf die schädlichen Effekte geguckt. Du sagtest eben, naja, wir leben alle nicht auf der Insel und Zusammenarbeit in Organisationen ändert sich ja auch.
Genau. Da würde ich davor tatsächlich nochmal auf Studienergebnisse eingehen, so zu deiner beginnenden Frage. So sind das Faktoren, die einen beruflich auch zum Erfolg führen? Mhm. Und da gab es 2016 eine Studie in Deutschland, die gezeigt hat, dass beispielsweise Narzissmus positiv mit einer Facette von Berufserfolg korreliert. Und zwar war das Gehalt. Das heißt, da könnte man sagen, wenn ich über ein gewisses Maß an Narzissmus verfüge, dann wirkt sich das positiv auf mein Einkommen aus an der Stelle. Und was Ähnliches fand man dann für Machiavellismus, dass es dann eher positiv damit zusammenhängt, dass man auch in Führungsverantwortung kommt. Und auch zu einer Karrierezufriedenheit beiträgt. Bei Psychopathie fand man hingegen negative Zusammenhänge mit all diesen Karriereindikatoren, die ich jetzt genannt habe. Das fand ich auch nochmal ganz spannend. Da würde diese Studie zumindest ganz klar sagen, Psychopathie hilft an der Stelle nicht. Ich würde auch sagen, dass es eher dann dem Umstand geschuldet ist, dass man da einen so hohen Anteil an psychopathisch strukturierten Personen in diesen im Top-Management-Bereich hat, dass das einfach auch attraktiv ist für Menschen, die so strukturiert sind. Also das Risiko, mit dem man es da zu tun hat, dann auch dann sozusagen die Strahlkraft von beispielsweise dem Finanzsektor, all den Möglichkeiten, die man da hat, wenn man da so sich einbringt zur Statuserhöhung, das macht es sehr attraktiv. Und dann hat man ja auch nochmal den Umstand, dass von den ganzen Menschen, die sich dorthin angezogen fühlen, sicherlich auch einige sehr intelligente dabei sind, die dann auch aufgrund von anderen Persönlichkeitseigenschaften da gute Erfolge umsetzen können. Genau. Kann aber auch mit einem gewissen Preis verbunden sein. Und jetzt sind wir wieder dann bei den schädlichen Faktoren. Genau. Und das ist beispielsweise da eine gewisse Kurzsichtigkeit, wenn wir bei der Psychopathie sind, die auch der eher niedrigeren Impulskontrolle geschuldet ist. Und das sorgt dafür, dass man da dann die zeitnahen Erfolge und Vorteile übergewichtet gegenüber dann sozusagen einer nachhaltigen Unternehmensausrichtung. Und das kann einem vor die Füße fallen. Das ist da der eine Punkt. Der andere Punkt ist dann auch ein fehlendes Gleichgewicht zwischen dem, was ich dann als bösartig strukturierter Mensch dann sozusagen den Mitarbeitern gebe und das, was ich von ihnen nehme. Das heißt, es wird sich da auch mit fremden Federn geschmückt, um sich selbst dann zu erhöhen, da vielleicht selbst den nächsten Karriereschritt zu vollziehen. Und ja, das können wir uns beide sehr gut vorstellen. Das erfreut natürlich nicht die Mitarbeiter, die da dann sozusagen die Arbeit reingesteckt haben. Das heißt, die kommen dann in so einen Dankbarkeitskonflikt, gehen in die Unzufriedenheit und in Anbetracht des heutigen Arbeitskräftemarktes sind die auch schnell weg, einfach weil sie andere Möglichkeiten haben. Und Gleiches gilt sicherlich dann auch für Beschimpfen oder Beleidigen oder Impulsausbrüche oder einfach mangelnde Wertschätzung, sodass sich da die Mitarbeitenden schlecht behandelt fühlen und die Fluktuation sicherlich dann sozusagen nach oben schnellt an der Stelle.
Das wäre, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann ja auch ein Indikator, worauf man achten könnte, insbesondere jetzt auch mal für die Berater und Beraterinnen, die diesen Podcast ja auch hören. Worauf kann ich eigentlich achten? Du sagtest gerade hohe Fluktuation und doch vermutlich auch eine sehr zwiegespaltene Meinung zu diesen Persönlichkeiten, oder? Also die einen, die vielleicht absolute Fans sind und die anderen, die sagen, oh, geht gar nicht. Also dieses Schwarz-Weiß ist was, was mir auf jeden Fall häufiger über den Weg läuft, wo man sich erstmal denkt, hoppala, wie kann das denn jetzt sein? Ja. Gibt es da weitere, also Verdachtsmomente, könnte ich sagen?
Das erlebe ich teilweise als schwierig, weil zumindest wir Personalberater da recht punktuell reingehen in den Dialog in das Unternehmen und es dann sozusagen ein leichtes ist für dann sozusagen einen so strukturierten Geschäftsführer, Geschäftsführerin, da eine schöne Fassade zu wahren und das ist erst dann eigentlich ja sozusagen darauf hindeutet, dass da Bösartigkeit im Spiel sein kann, wenn man da auch merkt, dass da ein internes Lügengeflecht vorliegt. Und dafür braucht man ja dann sozusagen eine Beobachtung über einen großen, größeren Zeitpunkt und auch Informationen aus unterschiedlichster Quelle. Genau. Und je mehr Ansprechpartner man da in seine Beratung einbezieht, desto besser gelingt es, glaube ich, ein vollständiges Bild dann da auch zu erzielen. Aber man darf nicht vergessen, dass das ja auch sozusagen Künstler des Eindrucksmanagements sind, solche Personen. So da mit einer gesunden Skepsis reinzugehen, hilft, glaube ich, auch.
Ja, und ich finde es auch total schwierig, weil das ist ja auch so ein bisschen Verfügbarkeitsheuristik, ne? Wenn man sich einmal mit einem gewissen Konzept auseinandersetzt, dass man diese Informationen ja abrufbereiter im Gehirn hat, jetzt muss man natürlich auch aufpassen, einmal Warnung sozusagen an die Hörer und Hörerinnen, dass man Dinge nicht überinterpretiert und jetzt überall ein Label draufklebt und sagt, oh, das ist irgendwie ein Narzisst, was ja auch extrem übergriffig ist, ne? Denn im Prinzip haben Berater oder auch Mitarbeitende keinen therapeutischen Auftrag und deswegen sollte man mit solchen Geschichten natürlich vorsichtig sein. Auf der anderen Seite stelle ich aber auch fest, es wird zunehmend irgendwie ein Thema, vielleicht auch, weil man mehr darauf achtet. Deswegen finde ich es halt gut, dass wir darüber sprechen. Ich würde...
Ja, genau. Dazu fällt mir auch noch ein, dass es natürlich auch bestimmte Arbeitsumgebungen gibt, wo es Menschen mit solchen Persönlichkeitsmerkmalen leichter haben und wo davon auszugehen ist, dass die Dichte an solchen Personen auch noch höher ausfällt. Und das sind dann im Wesentlichen sehr unstrukturierte Arbeitskontexte. Und wenn ich unstrukturiert sage, dann bezieht sich das darauf, dass es da beispielsweise keine klaren, objektiven, leistungsbezogenen Standards zur Beförderung gibt, wie man sie jetzt aus Großunternehmen beispielsweise kennen würde, sondern wo man dann auch mit politischem Geschick in Machtpositionen gelangen kann. Ja, was dann tendenziell wahrscheinlich wieder für den deutschen Mittelstand sprechen würde an der Stelle und wo Kontrollinstanzen dann fehlen.
Ja, das finde ich schön, dass du quasi die perfekte Brücke gebaut. Wir sagen ja immer, Verhältnisse prägen auch in gewisser Weise Verhalten. Und meine Frage an dich wäre quasi gewesen, gibt es Organisationsstrukturen oder Unternehmen, die besonders reizvoll auf solch strukturierte Menschen sind? Und du hast gerade schon in Teilen die Antwort gegeben, also weniger Formalstruktur scheint irgendwie ein Risiko zu sein. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären? Warum wirkt das so anziehend auf diese
Genau.
Menschen.
Also es ist ja so, dass die sich dann sozusagen selbst maximieren möchten von ihrem Nutzen. Und das können sie gut, indem sie dann nach außen das Verhalten suggerieren, dass sie gut sind und gute Arbeit machen, leisten, ohne es aber selbst zu tun, denn das wäre dann ja sozusagen auch schon anstrengend. Das heißt, es gibt dort immer die Tendenz, sich mit fremden Federn zu schmücken. Und je intransparenter so eine Struktur ist, desto leichter fällt mir das natürlich, mich in dieser Art und Weise zu verhalten. Dann ist es so, dass diesen Personengruppen da auch ein hohes Macht- und Statusmotiv zu eigen ist. Das heißt, was dann ein unsexy Job wäre, das wären diese konventionellen Berufe in der Sachbearbeitung oder wo man so sorgfältig plant und organisiert. Das wäre sehr unattraktiv für alle drei Personengruppen, sondern es zieht sie eher dann in die unternehmerische Richtung. Mit einer kleinen Ausnahme der Psychopathie, wenn wir diese sekundäre, emotional instabile Ausprägung nochmal zum Tragen kommen, die sind so impulsiv, dass die auch tatsächlich recht häufig im Handwerk zu finden sind, in technischen Berufen, ja, weil dort dann ja sozusagen etwas weniger Kooperation erforderlich ist.
Das ist ja tierisch spannend, weil ich formuliere das nochmal ganz platt im Handwerk und auch vielleicht in der Baubranche. Auf den Baustellen auch mal ein härterer Ton angeschlagen wird und das sozusagen funktional ist. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, beziehungsweise, dass da einfach die niedrige Selbstkontrolle, Impulsivität und Aggressionsneigung dazu führt, dass man solche Menschen tendenziell eher aus dem klassischen Bürokontext dann sozusagen ausschließen würden, beziehungsweise wenn sie das suchen würden, dann würden sie nicht lange bleiben. Das ist da nochmal der Punkt, genau.
Okay. Und das, ich finde, das ist eine coole Erkenntnis an der Stelle, dass du auch gerade sagst, in gewisser Weise begrenzt, also eine passende Formalstruktur, auch dunkler strukturierte Menschen, wenn ich das jetzt mal so
Genau,
formulieren
wenn der
kann.
Schatten gut ausgeleuchtet ist.
Ja, total, weil das ist spannend für uns als Organisationsberater in Bezug auf postmoderne Organisationen, weil der Trend ja gerade dahin geht, Formalstruktur wegzunehmen, wo ich häufig gar nicht so glücklich drüber bin, weil ja, ich genau auch solche Beobachtungen halt habe, wie du sie gerade schilderst, dass das also natürlich auch ganz viel Folgeprobleme mit sich führt und Formalstruktur ja auch für was gut ist, ne?
Ja, und da bringt es mich nochmal zu dem Punkt, dass es auch Studienergebnisse gibt, die besagen, dass wenn man einmal dieses Umfeld hat, was klare Ansprüche und Standards hat und so strukturierte Persönlichkeiten, dass die, wenn die dann in Machtpositionen kommen, teilweise einfach unter diesem kulturellen Druck stehen, sich in einer dann doch ja, der Organisation förderlichen Ausformung einzubringen und dann auch dann sozusagen funktionieren, weil sie funktionieren müssen. Als Narzisst würde es mir ja beispielsweise darum gehen, dann positiv bestärkt zu werden in dem, was ich kann, in meiner Leistungsfähigkeit. Und da kann es dann auch eine sinnvolle Strategie sein, Mitarbeiter zu fördern, zu unterstützen, dort eine beliebte Führungskraft zu sein, weil das dann ja auch auf meine Leistungsbeurteilung einfließt.
Spannend. Und wenn wir das einmal umdrehen und sagen, okay, gewisse Persönlichkeiten werden von gewissen Systemen angezogen, kann ich das auch andersrum drehen und sagen, gewisse Systeme bringen auch solche Tendenzen hervor? Oder sagst du, das, was nicht drin ist, kann auch durch System nicht gefördert werden?
So natürlich ist es so, dass wenn ich da ohnehin schon eine Organisation habe, wo vielleicht ähnlich strukturierte Personen an der Macht sind und es da dann auch über Jahre eine Kultur des Tolerierens gab an der Stelle, dass das natürlich auch ein guter Nährboden für dann sozusagen weitere Führungskräfte, Mitarbeitende mit so einer Struktur sind. Genau. Habe ich deine Frage damit richtig verstanden?
Ja, also total. Ich bin gerade so gedanklich bei dem Thema, wenn ich in meinem privaten Umfeld nicht so stark diese Tendenz habe und in eine Organisation komme, wo die Spielregeln vielleicht so sind, dass ich sage jetzt mal Machiavellismus ein Erfolgsfaktor ist, ob sich das sozusagen dadurch verstärkt. Aber ich glaube, das hast du damit, also ich habe es auf jeden Fall verstanden, ich kann mir es auch vorstellen. Also.
Genau. So, das ist dann ja einfach so, dass uns die Arbeitswelt auch sehr prägt. Und wenn man das dann sozusagen kulturell aufnimmt, es färbt ja immer ein Stück weit ab. Und wenn man sich da jetzt dann sozusagen nicht völlig rational jeden Tag gegen sträubt, dann wird es etwas mit einem machen.
Okay, dann lass uns doch mal darauf schauen, so ein bisschen den Stuhl zu wechseln, und wir setzen uns auf den mitarbeitenden Stuhl sozusagen. Jetzt höre ich diesen Podcast, jetzt erkenne ich gewisse Tendenzen vielleicht bei meiner Führungskraft. Was habe ich jetzt für Möglichkeiten?
Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und Empfehlungen, und eine Sache wäre beispielsweise da auch Absprachen oder Inhalte von Meetings, die man führt, danach nochmal schriftlich zu fixieren, um sich dagegen abzusichern, dass da dann sozusagen die eigene Person in einem schlechten Licht dargestellt wird von der Führungskraft. Was durchaus passieren kann. Und dann ist es eine andere Strategie, die auch darin anknüpft, auch innerhalb der Organisation Beziehungen zu anderen Führungskräften zu knüpfen, um da dann sozusagen nicht so isoliert und angreifbar zu sein an der Stelle. Und was man als ja, selbstbewusster Mitarbeitender auch nicht vergessen sollte, ist, dass gerade die Personen mit einer narzisstischen Struktur extrem kritikempfindlich sind. Das heißt, da sollte ich mir sehr sorgfältig überlegen, wie ich da bestimmte Kritikpunkte adressiere. Und da einmal eher vorsichtig vorgehen und dann auch nochmal meinen eigenen Nutzen für diese Führungskraft herausstellen. Einfach weil davon auszugehen ist, dass meine Führungskraft wenig dann um mein eigenes Wohlergehen sich wenig darum schert. Aber wenn ich da dann sozusagen diese Verknüpfung zwischen meiner eigenen Arbeitszufriedenheit und Leistung und der Gesamtleistung und der Leistung dieser Führungskraft deutlich mache, dass dann die Wahrscheinlichkeit nochmal deutlich höher ist, gehört und unterstützt zu werden.
Ja, Kritik ist so eine Geschichte. Im Vorgespräch haben wir, ich fand das super smart von dir, so dieses Thema adressatengerechte Sprache, weil ich habe mich jetzt gefragt, wenn ich das Gefühl habe, okay, meine Führungskraft ist so und so strukturiert, Kritik kommt irgendwie nicht so gut an, dann macht das ja was mit dem Kommunikationssystem zwischen mir und der Führungskraft. Und dann kann man sich ja fragen, manipuliere ich dann auch? Also haben wir dann auf einmal so ein Manipulationskommunikationssystem. Wie würdest du das einschätzen? Oder ist das dann einfach nur adressatengerechte Sprache? Also.
Genau. Also ich würde sagen, dass ja dann auch im täglichen Leben Manipulation eigentlich permanent vorhanden ist. Wir alle versuchen, entweder im Arbeitskontext oder auch im privaten Kontext, unseren Gegenüber zu beeinflussen und stellen uns dabei unterschiedlich geschickt oder adressatengerecht auf den anderen ein. Und diese strategische Kommunikation, wie wir das nennen würden, ist beispielsweise auch ein ganz wesentlicher Faktor für dann sozusagen eine gelingende Führungsarbeit. Und Führung kann ja dann auch sozusagen die Führung von Kunden durch Gespräche oder Change-Prozesse bedeuten. Insofern würde ich sagen, ist das tatsächlich schon wichtig und entscheidend, sich da clever drauf einzustellen. Weil ansonsten die Gefahr recht hoch ist, dass es einem in Anführungszeichen um die Ohren fliegt und da dann sozusagen beide Seiten nicht den Nutzen erzielen, den sie sich eigentlich wünschen. Beziehungsweise ich als Organisationsberater da dann einfach entweder in eine Beziehungskrise zu meinem Kunden reingerate oder mir da sozusagen das Vertrauen nicht mehr entgegengebracht wird, da auch einen Wechsel unterstützen zu können. Und gleichzeitig ist da auch nochmal darauf zu achten, dass es natürlich auch schwierig ist, wenn du solchen Personen kein kritisches Bildspiegel zurückspiegeln kannst, weil sich dann sozusagen solche Verhaltensweisen dann eher verfestigen. Das heißt, es ist dann eigentlich auch sehr schade für die, weil es sie in ihrem Wachstum, in ihren beruflichen Möglichkeiten sehr begrenzt, wenn sie kein negatives Feedback mehr erhalten, weil sie davor alle vergrault haben.
Und in Bezug auf die Psychopathie und den Machiavellismus, gibt es da auch adressatengerechte Sprache oder Dinge, die ich irgendwie berücksichtigen sollte, wenn ich für mich entschieden habe, ich möchte aber in diesem Unternehmen bleiben. Kündigung ist keine Option und ich muss irgendwie einen Umgang mit der Sache finden.
Also grundsätzlich würde es da auch immer helfen, wenn man in so einem Kontext verbleiben möchte, der ja toxisches Potenzial hat, sich auch einfach nur mal die Vorteile solcher Persönlichkeitsmerkmale vor Augen zu rufen, auch ein Stück weit vielleicht dankbar dafür zu sein, dass man mit einer psychopathischen Führungskraft da auch jemanden hat, der extrem stressresistent ist, was ja auch wichtig ist in der Rolle. Jemand, der nicht den Kopf verliert, sodass es einem dann sozusagen hilft, durch diese Stärken, der man sich vergegenwärtigt, da dann vielleicht auch nochmal Richtung Wertschätzung eher dann sozusagen zu tendieren. Und ja, ansonsten ist es da halt dann eine gute Strategie, seine Arbeit, seine Kommunikation so darauf einzustellen, dass es dem anderen nützt, denn der Eigennutzen ist ja das, was den anderen antreibt.
Gar nicht so einfach, ne? Weil ich mir auch vorstelle, also gesetzt dem Fall, dass ich einen relevanten Entscheider habe, der dieses Unternehmen extrem prägt, habe ich ja einen Einfluss, der sich natürlich auch auf die Kultur sozusagen ausbreitet. Und meine Sorge wäre an der Stelle halt auch, dass man sich, ich sag mal, toxische Kommunikationsspielregeln einfängt. Also starkes Absicherungsverhalten, viel Kommunikation, die über die Hinterbühne läuft, Misstrauen, was geschürt wird, was ja auch, ich sag mal, zu extremem Stress in der Organisation führt. Da gucke ich gerade so drauf und denke mir irgendwie, ich suche da gerade noch nach weiteren Handhabungsmöglichkeiten und stelle mir das tatsächlich nicht einfach vor. Also
für dann sozusagen die Ebene drunter, den Mitarbeiter mit einer so strukturierten Führungskraft, ist es sehr, sehr schwierig. Wenn, dann kann man da von oben etwas machen mit dann sozusagen formalen Standards, Ansprüchen, die gestellt werden an Führungskräfte in der Organisation und auch einer konsequenten Art und Weise dann Personen auszutauschen, die dann sozusagen diese Kultur nicht leben.
Und wenn ich als Inhaberin einer Organisation feststelle, oh, eine relevante Entscheiderin hat dieses Muster, muss ich mich jetzt, also du sagtest gerade in Bezug auf Psychopathie zum Beispiel, ist eine gewisse Angstfreiheit und eine große Stressresistenz auch da. Ich frage mich aber, wie sieht das zum Beispiel aus in Bezug auf das Risikoverhalten? Also muss ich mir dann als Inhaberin irgendwie Sorgen machen, dass die jeweilige Person, wenn sie über diese Entscheidungsmacht verfügt, auch sehr risikobehaftet agiert und vielleicht damit auch ja das Unternehmen in eine gewisse Schieflage bringen kann. Wie sieht das aus? Also worauf achtest du da, dass sich das sozusagen die Waage hält, wenn du zum Beispiel auch Personal auswählst?
Also grundsätzlich ist es so, Menschen mit dieser Persönlichkeitsstruktur haben eine sehr klare Risikoneigung und dann die angesprochene Kurzsichtigkeit, die natürlich organisatorisch gefährliche Konsequenzen haben kann. Und da wäre es wichtig dann, wenn man so etwas erkennt im Management, da möglicherweise noch eine weitere Rolle zu installieren, die als Gegenpol wirken kann. Beispielsweise ein kaufmännischer Leiter, der Integrität und das kaufmännische Gewissen da auch noch stärker abbildet.
Und du sagtest ja im Vorgespräch noch die Sache mit der Loyalität, ne? Worauf du achtest? Also dieses, vielleicht kannst du das nochmal wiederholen, im Falle einer Krisensituation, wem gilt die Loyalität? Dass das ja auch immer so das Thema ist, was die Spreu vom Weizen trennt. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen.
Genau, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, dann hatte ich mit dir über ein Führungsdiagnostikinstrument der Personalberatung HPECO gesprochen, Herr HPECO Führungskompass, wo es eine Frage gibt, wenn es hart auf hart kommt, wem gilt Ihre Loyalität? Ist es das Unternehmen oder ist es der Mitarbeiter? Und dann haben wir da dann sozusagen so eine Abstufung mit mehreren Punkten. Und da schauen wir dann natürlich drauf, wo dann sozusagen der Ethos hängen soll, ob das dann eher der Organisation gelten soll, deren Fortbestand abgesichert werden soll? Oder ist es eher jemand, der dann sozusagen ein Team leiten soll und dementsprechend recht eng dann auch bei den Mitarbeitenden sein sollte? Also, dass da die Loyalität ist. Im Rahmen von unseren Geschäftsführungssuchen ist es eigentlich erwünscht, dass die Loyalität im Unternehmen gilt.
Ich glaube, das ist nochmal auch ein hilfreicher Blick, irgendwie zu gucken, ne? Wie differenziert sich das dann? Und fand ich wichtig, dass du das nochmal nochmal darlegst. Dann lass uns doch nochmal einen kurzen Schwenk in Richtung Praxisbeispiele unternehmen. Was ist dir vielleicht besonders präsent in Bezug auf die dunkle Triade in Organisationen? Was hast du da bisher erlebt? Du sagtest, du guckst ja auch eher punktuell drauf, aber schau auch, was könnte man teilen, woraus quasi Hörer und Hörerinnen nachher noch eine gewisse Erkenntnis ziehen können?
Also wenn ich da jetzt meine Erinnerungen an die letzten 6 Jahre durchgehe, dann erinnere ich mich an das ein oder andere mittelständische Unternehmen, das ich kennengelernt habe oder von dem ich gehört habe durch Gespräche mit Kandidaten mit einer massiven Fluktuation aufgrund dann eines Eigentümers, eines Inhabers mit so einer Persönlichkeitsstruktur. Und ich erinnere mich auch dann sozusagen an die Ausführungen von solchen Mitarbeitenden, wie belastend sich das anfühlen kann. Wenn man da dann sozusagen das Vertrauen nicht haben kann, weil man wiederholt gesehen hat, was für ein Lügenkonstrukt da eigentlich hochgezogen worden ist. Und dass da dann auch mit Manipulation gearbeitet wird oder es halt auch dann sozusagen zu diesen übergriffigen Verhalten wie dann sozusagen Wutausbrüchen, persönlichen Verletzungen kommt, wie schmerzhaft das doch sein kann. Und zugleich ist es auch so, dass ich auch da erkannt habe, dass es ja auch Menschen gibt, die aufgrund von ihrer Vorgeschichte eine Anfälligkeit haben, so etwas dann auch sozusagen zu tolerieren. Das heißt auch, dass das dann eher nicht die ganz selbstbewussten Mitarbeitenden sind, die, glaube ich, so den Unternehmenserfolg einer Organisation so beflügeln können. Das heißt, eigentlich limitiert sich so eine Führungskultur sehr stark selbst und kann, glaube ich, auch wenn man auf die Fachkräftekrise schaut, in der Zukunft sozusagen so nicht fortbestehen. Dass da eigentlich ein sehr hohes Eigeninteresse der betroffenen Führungskräfte vorliegen müsste, diese eigenen Eigenschaften ein Stück weit abzufedern. Und wenn es dann ist, dann sozusagen die Erkenntnis, dass man damit dann sozusagen nicht das erreichen kann, was man möchte, dass man sich daran sozusagen einen anders strukturierten Menschen an die Seite stellt und selbst etwas stärker zurücknimmt, rauszieht an der Stelle.
Wenn ich das jetzt feststelle und nochmal die Situation mir vor Augen führe, dass ich das Unternehmen nicht verlassen will. Du sagtest ja vorhin, du bist auch Coach. Wäre das auch eine Thematik, wo man dich anrufen könnte und sagen könnte, oh, Nele, können wir mal sprechen? Also in dem Fall dann ja wahrscheinlich eher Frau Riemann aufgrund der professionellen Rolle dann. Aber ist das auch ein Teil quasi deines
Coachings? Das wäre so eine Thematik und da würde ich auch wieder mehrere Ebenen erkennen, an denen man da arbeiten kann. Das erste wäre dann die Ebene, was für mentale Techniken kann ich anwenden, um mich von diesen schädigenden Impulsen abzugrenzen und mir mein psychisches Wohlbefinden zu bewahren in einem Unternehmen, wo das eigentlich permanent unter Beschuss ist. Das wäre das eine. Gleichzeitig wäre es mein Anspruch als Coach, da auch nochmal eine Ebene tiefer zu gehen. So, woran erinnert mich denn diese Verhaltensweisen? Und was in meiner Persönlichkeit sorgt dafür, dass ich anders als andere Menschen gewillt bin, das so zu tolerieren? Und ist dann sozusagen die vielleicht vermeintliche Ausweglosigkeit, die ich da beruflich wahrnehme, ist die tatsächlich so ausweglos oder hänge ich da dann sozusagen gedanklich noch fest? Brauche ich da nochmal einen Impuls von außen, der mir da realistische Möglichkeiten vielleicht auch nochmal klar vor Augen führt?
Das finde ich ist jetzt irgendwie eine Es leitet die schöne Schlussphase ein, sozusagen, weil das ja kein einfaches Thema ist. Und ich finde, wir haben jetzt viele Handhabungsmöglichkeiten rausgearbeitet. Ne? Du sagtest einmal, wenn man die Möglichkeit hat, ausreichend Macht in der Organisation über Formalstruktur zu begrenzen, man sollte dies tun. Wenn man die Möglichkeit nicht hat, es gibt Möglichkeiten, Netzwerke in den Organisationen auszubilden. Wir würden dazu vielleicht auch sagen, gewisse Entlastungsklicken, die hilfreich sind, um sich eben auch zu schützen oder dass man sich extern Unterstützung sucht, um das selber von der eigenen Psyche abzupuffern. Und der letzte Schritt ist dann nun mal, eine Organisation ist eigentlich keine Familie. Und über Mitgliedschaft lässt sich entscheiden. Ich wiederhole das im Moment in einigen Episoden staccatoartig, weil ich häufig feststelle, dass dieser konsequente Schritt nicht gemacht wird.
Ich würde sagen, das ist dann sozusagen auch häufig so einem Glaubenssatz geschuldet. Wenn ich beispielsweise für mich denke, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht gut genug, dann bin ich eher dankbar oder gewillt dafür, auch dann sozusagen eine nicht gute Organisation auszuhalten an der Stelle.
Ja, und ich fand das jetzt echt nochmal sehr cool, dass du gesagt hast, nein, da gibt es Möglichkeiten, sich davon auch abzugrenzen, um für sich dann eben auch gesund zu bleiben. Das gilt insbesondere, finde ich jedenfalls, wenn ich deinen Schilderungen so folge, für Organisationen mit wenig Formalstruktur, wo man ja ganz viel Freiheit hat, aber wo man auch, man sagt ja so schön, der Preis der Freiheit ist die Verantwortung, auch sich selbst gegenüber. Und ich glaube, an der Stelle setzen wir einen Schlusspunkt. Ich danke dir. Ich habe super viel gelernt. Endlich ist dieses Thema eine Podcast-Episode geworden. Und ich glaube, da haben wir einen guten Dienst für Menschen an Organisationen erwiesen. Und deine Kontaktdaten verlinken wir sehr gerne in den Shownotes. Und deswegen herzlichen Dank für deine Ausführungen. Es war mir ein Fest.
Ich bedanke mich bei dir, Alina. Hat mir Spaß gemacht.
Genau. Tschüss.
Tschüss.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.